请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Juliane Miller. Folgendes haben wir am Donnerstag, den 23. Januar 2025, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Dann folgt die Sendung von Mosaik, in der Uta Rindfleisch über den Freitod einer Bestseller-Autorin berichtet. Danach folgt in Rund um die Insel mit Elon Huang der zweite Teil des Interviews mit der deutschen Basketball-Nationalspielerin Marie Jülich, die seit Januar in einem taiwanischen Basketballteam spielt. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Änderung des Verfassungsprozessrechts. DPP kündigt weitere rechtliche Schritte an. Premierminister erwägt rechtliche Schritte gegen Haushaltskürzungen. Taiwan veröffentlicht neue Emissionsreduktionsziele für 2032 und 2035. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Das taiwanische Präsidialamt hat am heutigen Donnerstag die Änderung des Verfassungsprozessrechts offiziell bekannt gegeben. Dabei kritisierte das Präsidialamt, dass die Änderung die Arbeit des Verfassungsgerichts behindere und es daher angebracht sei, das Verfassungsgericht anzurufen, um über die Verfassungsmäßigkeit der Änderung zu entscheiden. Die Parlamentsfraktion der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei DPP veranstaltete anschließend eine Pressekonferenz, auf der sie ankündigte, zum zweiten Mal die Sache an die Judikative zu übergeben und eine Verfassungsinterpretation sowie eine einstweilige Anordnung anzufragen. Ein erster Antrag auf Verfassungsinterpretation und einstweilige Anordnung, der noch vor der offiziellen Verkündigung eingereicht wurde, wurde bis heute nicht gebilligt. Der Fraktionsvorsitzende der DPP, Ke Jianming, sagte, dies sei ein wichtiger Moment. Die DPP würde aufbrechen, eine Verfassungsinterpretation zu erbitten. Man rufe Taiwan-liebende Bürger auf, die große Abwahl zu unterstützen, um dadurch die verfassungs- und regierungszerstörende KMT und TPP in das Krematorium der Geschichte zu schicken. Ke Jianming hatte am 4. Januar zur Abwahl von KMT-Abgeordneten aufgerufen. In Taiwan können alle direkt gewählten Amtsträger vor Ablauf ihrer Amtszeit auf Bürgerinitiative abgewählt werden. Premierminister Zhou Rongtai hat am heutigen Donnerstag die dritte Pressekonferenz in dieser Woche hinsichtlich der Auswirkungen der durch das Parlament verabschiedeten Haushaltskürzungen abgehalten. Im Angesicht von Umständen, die das verfassungsrechtliche und politische System zerstören würden, müsste die Regierung rechtliche Schritte erwägen, erklärte er. Das Kabinett hatte den Haushaltsentwurf für 2025 im November 2024 an das Parlament übergeben mit einem Umfang von 91,86 Milliarden Euro. Am Dienstag verabschiedete das Parlament den Haushalt nach Kürzungen mit einem verbleibenden Umfang von 85,74 Milliarden Euro. Das stellt eine Kürzung des Vorschlags um 6,6% dar. In den vergangenen 8 Jahren, in denen die DPP sowohl die Regierung stellte als auch eine Mehrheit im Parlament hatte, beliefen sich die Kürzungen des Haushaltsentwurfs in der Regel auf 1 bis 1,1%. Die Kürzungen in diesem Jahr seien 6-mal so hoch wie in der Vergangenheit, bemängelte der Premierminister. Er fragte, warum im Angesicht des Wirtschaftswachstums in Taiwan die Kräfte der Regierung nicht anwachsen könnten, warum die Ausgaben der Lokalregierung wachsen können, nicht jedoch das Budget der Zentralregierung. 2024 betrug der verabschiedete Haushalt der Zentralregierung umgerechnet 87,35 Milliarden Euro. Der Haushalt für 2025 stellt damit in absoluten Zahlen einen leichten Anstieg zum Vorjahr dar. Das Klimawandelkomitee des taiwanischen Präsidialamtes hat am heutigen Donnerstag neue nationale Emissionsreduktionsziele für 2032 und 2035 verkündet. Die Ankündigung erfolgte auf der dritten Sitzung des im Vorjahr gegründeten Komitees. Bis 2032 sollen die landesweiten CO2-Emissionen im Vergleich zum Referenzjahr 2005 um 32% sinken, bis 2035 dann um 38%. Der Umweltminister Peng Qiming sagte, durch die Maßnahmen zur CO2-Reduktion könnte auch die Feinstaubkonzentration bis 2030 auf 10 Mikrogramm pro Kubikmeter sinken und bis 2035 auf 8 Mikrogramm pro Kubikmeter. Taiwan hatte 2020 zum ersten Mal nationale CO2-Reduktionsziele festgelegt. Bis 2022 sanken die Emissionen im Vergleich zu 2005 um 1,77%. Dass die Reduktionen in den letzten Jahren nur langsam vorankamen, habe vor allem an der Pandemie gelegen. Nach Rechnungen des Innenministeriums schätzt man, dass die Reduktionen 2024 und 2025 einen Anstieg zeigen werden. 2025 sollen die Emissionen eigentlich um 10% sinken. Derzeit sieht es aus, als würde man eine Reduktion um 8% erreichen. Peng Qiming sagte weiter, das Ziel einer Reduktion um 38% bis 2035 entspreche einer Reduktion um 43-47% im Vergleich zu den Höchstwerten 2007. Damit liege man zwar hinter dem Reduktionsziel von 60% von Japan, sei aber in Asien immer noch an zweiter Stelle. Forscher aus Taiwan haben am heutigen Donnerstag die jüngsten Forschungsergebnisse aus der Zusammenarbeit mit dem internationalen Team des Event Horizon Telescope vorgestellt. Von den 8 Teleskopen, die auf das schwarze Loch Messier 87, kurz M87, gerichtet sind, war Taiwan an dem Betrieb bzw. der Produktion von 4 Teleskopen beteiligt. Die National Taiwan Normal University sowie Academia Sinica sind bereits seit langem Teil des EHT-Forschungsteams. Britton Yetter, Postdoc-Researcher am Institut für Astronomie und Astrophysik der Academia Sinica, sagte, man habe in der neuen Analyse Beobachtungen von 2017 und 2018 kombiniert und kann so eine neue theoretische Perspektive auf die Erforschung schwarzer Löcher bieten. EHT hatte 2019 mit einem Foto von M87 das erste Foto eines schwarzen Loches in der Geschichte der Menschheit veröffentlicht. Einer der taiwanischen Wissenschaftler sagte, insgesamt seien am EHT etwa 400 Forscher beteiligt. Von der Academia Sinica alleine kämen ungefähr 40 Forscher. Mit Forschern weiterer taiwanischer Institutionen zusammen arbeiten insgesamt bis zu 60 Taiwaner an dem Projekt. Bo Hong-yi, Assistenzprofessor in Physik an der National Taiwan Normal University, sagte, in den Forschungsergebnissen habe das Forschungsteam zwei große Fragen beantworten können. Erstens, warum verändert sich die Gestalt des schwarzen Lochs? Zweitens, wie können Veränderungen in der Gestalt des schwarzen Lochs der Menschheit helfen, schwarze Löcher besser zu verstehen? Diese Entwicklungen würden ein neues Kapitel in der Erforschung schwarzer Löcher eröffnen. Der Vertreter Taiwans in der Türkei hat am 21. Januar an einer Zeremonie anlässlich der Spende von 2 Drohnen-Kommandofahrzeugen an die Türkei teilgenommen. Diese Fahrzeuge, mit modernster Technologie ausgestattet, sollen zur Erhöhung der lokalen Katastrophenschutzkapazität beitragen. Sie demonstrieren das Engagement beider Seiten für eine zukünftige Zusammenarbeit im Katastrophenschutz. Unter der Schirmherrschaft des Vertreters veranstaltete das Katastrophenhilfe-Koordinationszentrum der Istanbuler Stadtregierung die Zeremonie. Die Kommandofahrzeuge sollen die Fähigkeit Istanbuls verbessern, auf Katastrophen wie etwa Erdbeben zu reagieren. Der taiwanische Vertreter betonte die Bedeutung der Stärkung von Strukturen für Katastrophenvorbeugung in Istanbul, einer Stadt mit 16 Millionen Einwohnern und zudem einem hohen Risiko für Erdbeben. Im vergangenen Jahr hatte die Feuerwehrabteilung des taiwanischen Innenministeriums 5 Spezialisten in die Türkei geschickt, um dort ein 4-wöchiges Training zur Nutzung von Drohnen im Katastrophenschutz abzuhalten. Die Börse blieb heute geschlossen, deshalb geht es sofort weiter mit dem Wetter. Das Wetter für Donnerstag, den 23. Januar. Heute ist es in Taiwan landesweit bewölkt und regnerisch. Lediglich in Pingdong im Süden der Insel zeigt sich die Sonne. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 16 und 19 Grad im Norden und 17 bis 26 Grad im Süden. Und nun die Aussichten für morgen, Freitag, den 24. Januar. Auch morgen bleibt es im Norden und Osten Taiwans regnerisch. An der südlichen Westküste und an der Südspitze zeigt sich auch die Sonne. Die Temperaturen bleiben weiter unter 20 Grad im Norden, im Süden wärmer bis zu 26 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten am Donnerstag, den 23. Januar 2025 von Radio Taiwan International. Weiter geht es nun mit Formosa Ik.
Am Mikrofon Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, am 4. Dezember letzten Jahres hatte sich die Liebesromanautorin Chung Yao, die in Taiwan einen hohen Bekanntheitsgrad genoss, da die meisten ihrer Romane als Grundlage für Fernsehserien dienten, im Alter von 87 Jahren das Leben genommen. Bereits am 28. November hatte sie einen langen Eintrag auf Facebook veröffentlicht, in dem sie praktisch ihren Freitod ankündigte und auch den Grund dafür mitlieferte. Sie wollte einerseits, dass sie selbst in einem Zustand sterbe, in dem sie selbst noch ganz bei Sinnen sei, andererseits aber wollte sie ihren Sohn nicht mit einer eventuellen langjährigen Pflege belasten. Sie wollte verhindern, dass sie selbst einmal das Schicksal ihres Mannes erleiden müsste, der mehr als 1000 Tage lang mit einer Nasenmagensonde am Leben gehalten wurde, aber auch wenn er die Augen öffnete, niemanden mehr erkannte und auch keinen Händedruck mehr erwidern konnte. Sie selbst war gegen das Legen der Sonde gewesen und war auch überzeugt davon, dass das im Sinne ihres Mannes gewesen wäre, doch die Kinder aus erster Ehe bestanden darauf. Man muss dazu wissen, dass seine erste Frau und ihre Kinder ihr vorwarfen, ihre Familie zerstört zu haben. Ihr Mann war ein Verleger und sie hatte sich zu seiner Erfolgsautorin entwickelt. Da beide also bekannte Persönlichkeiten waren, blieb es nicht aus, dass es viel Klatsch und Tratsch in den Medien gab. Nun löste ihr Freitod wieder einmal eine Diskussion darüber aus, was Sterben in Würde bedeutet. Noch zu Lebzeiten ihres Mannes war auch ihr Stiefsohn an die Öffentlichkeit gegangen, um den Standpunkt der Geschwister zu erläutern. Sein Sohn hatte von ihm die Verlagsleitung übernommen, wobei wegen der Trennung der Eltern sein Verhältnis zu seinem Vater eher dem zu einem Chef entsprach. Im Jahr 2015 war sein Vater an vaskulärer Demenz erkrankt und erlitt kurz darauf auch einen Schlaganfall, woraufhin es, wie oben angedeutet, zu Unstimmigkeiten zwischen den beiden Familien des Verlegers bezüglich des weiteren Vorgehens kam. Der Verleger hatte aus erster Ehe 2 Töchter und einen Sohn und lebte mit seiner zweiten Frau und deren Sohn aus erster Ehe sowie dessen Frau und Kind zusammen. Pinguin, der Sohn des Verlegers, war der Meinung, dass sein Vater noch nicht so alt gewesen sei und auch sehr aktiv dem Altern vorgebeugt habe. Er sei jahrzehntelang täglich 10.000 Schritte gelaufen und sei auch immer, wenn er irgendwelche Beschwerden gehabt habe, sofort zum Arzt gegangen und habe sich an dessen Anweisungen gehalten. Da er 11 Jahre älter als Chung Yao gewesen sei, habe er sich um seine Gesundheit bemüht, um sich um Chung Yao kümmern zu können. Auch wenn die Trennung seiner Eltern bei ihm tiefe Narben hinterlassen hatte, war er doch bereit, die Liebe seines Vaters Chung Yao gegenüber anzuerkennen. Der Verleger hatte schon vor seiner Erkrankung einen Brief geschrieben, in dem er festlegte, wie im Krankheitsfalle, wenn er selbst nicht mehr bestimmen könne, vorgegangen werden solle, was im Grunde einer Patientenverfügung entsprach. Nach der 60-Jahr-Feier des Verlages und seinem Rückzug aus den Tagesgeschäften kamen immer mehr Krankheiten hervor, die er zuvor durch seine Arbeit unterdrückt zu haben schien. So stellte er einmal fest, dass er zwar jedes Zeichen in einem Buch lesen, aber dessen Sinn nicht verstehen konnte, woraufhin Chung Yao ihn zum Arzt brachte, der einen leichten Schlaganfall diagnostizierte. Wenig später las er einen öffentlichen Brief des ehemaligen Leiters des Gesundheitsamtes Ye Jin-chuan an seine Kinder unter der drastisch klingenden Überschrift »Wenn ich nicht mehr aufwachen kann, konspiriert nicht mit den Ärzten, um mich zu foltern.« Daraufhin schrieb auch er den eben erwähnten Brief an seine Kinder, in dem es hieß, wenn er im Koma liege, solle man ihn nicht in eine Intensivstation verlegen, solle man ihn mit keinerlei Rohren traktieren, egal ob es sich um Beatmung oder Ernährung oder Katheter handle, nichts solle eingesetzt werden, er wolle schnell und schmerzlos gehen. Damals sei Chung Yao der Meinung gewesen, dass man aus einem Koma eventuell noch gerettet werden könne, weshalb sie vorschlug, statt Koma kritischer Zustand zu schreiben. Nach Fertigstellung des Briefes hatte der Verleger seine drei Kinder zu sich gerufen und jedem von ihnen eine Kopie ausgehändigt, wobei sie nach Angaben des Sohnes auch über dessen Inhalt diskutiert hätten, besonders den Ausdruck kritischer Zustand, der ihm etwas schwammig vorkam. Was solle man tun, wenn eine Behandlung noch möglich sei? Sein Vater habe daraufhin gesagt, er sei nicht grundsätzlich gegen eine Behandlung, aber wenn sich abzeichne, dass er kurz vor dem Tod stehe, dann wolle er nicht mehr mit allen Mitteln ins Leben zurückgeholt werden. Damals hätten sie etwa eine Stunde diskutiert, was vielleicht nicht ausgereicht habe, um alle möglichen Situationen abzuklären. 2016 sei sein Vater dann gestürzt und habe sich den Kopf angeschlagen, woraufhin eine Situation eingetreten sei, die sie nicht besprochen hatten, nämlich eine Bewusstlosigkeit infolge eines Schlaganfalls. Daraufhin habe Zhong Yao vorgeschlagen, das Versprechen einzuhalten, keine Schläuche zu legen. Die Kinder des Verlegers waren jedoch der Meinung, dass dessen Zustand nicht als kritisch eingeschätzt werden könne und wollten ihren Vater nicht einfach verhungern lassen. Die Kinder hatten sich die Entscheidung nicht leicht gemacht und mehrere Experten zu Rate gezogen. Sie versuchten auch, sich so gut es geht in ihren Vater hineinzuversetzen und gemäß seinem Charakter zu entscheiden. Beeinflusst wurden sie auch durch die Aussage einer Bekannten, deren Mutter in einer ähnlichen Situation gewesen war. Diese hatte sich gegen lebensverlängernde Maßnahmen entschieden, mit Ausnahme eines Tropfes. Die Mutter sei aber erst ein halbes Jahr später gestorben, was für alle noch schwieriger gewesen sei. Den Kindern war klar, dass sich der Zustand ihres Vaters, auch wenn er zurückgeholt werden konnte, langsam verschlechtern würde. Doch da sie ihn als einen Kämpfer kannten, wollten sie ihm die Gelegenheit geben. Außerdem waren sie der Meinung, dass eine Nasen-Magensonde ja jederzeit entfernt werden konnte, wenn sich sein Zustand verbesserte. Zhong Yao stimmte mit den Kindern darüber ein, dass ihr Vater ein Kämpfer war. Sie sah ihn aber als jemand, der keine Angst vor dem Tod hatte, der aber Angst hatte, wenn er nicht gerettet werden könne, auch nicht sterben zu können. Sie bereute es nun, dass sie ihn dazu angeregt hatte, den Ausdruck Koma durch kritischen Zustand zu ersetzen. Sie stimmte schließlich zu, da ihr klar war, dass andernfalls die Kinder sie ihr Leben lang hassen würden. Nachdem dem Verleger die Nasen-Magensonde gelegt worden war, wachte er tatsächlich wieder auf und konnte für kurze Zeit auf Ansprache reagieren und zählen, aber wie erwartet verschlechterte sich sein Zustand immer mehr. Tatsächlich waren die Kinder dankbar für die Möglichkeit, ihrem Vater, den sie durch die Trennung früh verloren hatten, durch Berührung näher kommen zu können, woraufhin sich ihr Verhältnis zum Vater vor dessen Tod auf sehr subtile Art verändert habe. Hier kam es also letztlich zu keiner Heilung für den Vater, dafür aber für die Kinder. Meine eigene Familie war kürzlich in einer ähnlichen Situation in Bezug auf meine Schwiegermutter, die auch verfügt hatte, dass keine lebensverlängernden Maßnahmen ergriffen werden sollten. Sie war wegen eines Schlaganfalls sowieso schon ein Pflegefall und war dann wegen einer leichten Lungenentzündung ins Krankenhaus gekommen. Nachdem die Lungenentzündung geheilt worden war und es auch schien, dass es ihr wieder gut ging und wir uns schon darauf vorbereiteten, sie wieder nach Hause zu holen, verfiel sie plötzlich in ein Koma. Da die Lungenentzündung als ausgeheilt galt, war dies also eine neue Situation. Meine Schwiegermutter, die sich kaum mehr verständlich ausdrücken konnte, hatte sich schon vor Einlieferung ins Krankenhaus bei mir durch ein ungewöhnliches Händedrücken verabschiedet. Sie wachte aus dem Koma nicht mehr auf und verstarb eine Woche später. Diese Entscheidung war uns nicht leicht gefallen und es wird für niemanden leicht sein.
Nach diesem sehr ernsten Beitrag geht es jetzt weiter mit Rund um die Insel.
Rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Heute geht es weiter mit meinem Interview mit Marie Gülich, deutsche Basketball-Nationalspielerin, die dieses Jahr in Taiwan in der WSBL spielt, und zwar für die Mannschaft der Taiyuan Textile. Lernst du denn auch, ich meine, du warst jetzt auch schon in vielen verschiedenen Ländern, lernst du da immer so ein paar Basketballbegriffe? Also ich war mal in Italien und da habe ich sowas wie Passo la Ballo gelernt oder so.
Ja, also ich kenne Wörter wie Juan, Switch, Juan, und dann How, means I got it, würde ich jetzt mal sagen, ne? Dann kann ich zählen, also bis 6 kann ich zählen. ER, Sun, Se, U, Leo. Dann kann ich ein bisschen was mit Essen sagen. Mein Lieblingsreis ist Jofan. Mhm. Dann, was kann ich hier noch sagen? Richtige Vokabelstunde hier. Ja, ich weiß nicht so genau. Dann, was mir aufgefallen ist, dass Taiwanesen ganz oft doi, 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 doi sagen. Mhm. Und das ist mein absolutes Lieblings. Ich will nicht sagen, das ist kein Sprichwort, aber das ist sowas Automatisches. Und das finde ich richtig witzig, weil manchmal sitzen alle am Tisch und alle sind so doi, 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 doi. Und man sitzt so da und denkt sich so, was passiert hier gerade? Genau, ja, das sind so die Sachen, die ich gelernt habe bis jetzt.
Nach 3 Spielen ist deine Mannschaft ungeschlagen, das ist natürlich super. Und bist du auch sonst zufrieden, wie es mit der Mannschaft so läuft, mit dem Zusammenspielen und so weiter?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich mag mein Team richtig gerne und natürlich haben wir noch viel Luft nach oben. Ich finde es immer gut, so in der Saison zu steigen, zu wissen, okay, es gibt Raum nach oben, Raum zu wachsen, weil wenn man irgendwie schon am Ende ist, also wenn man das Gefühl hat, es geht nicht weiter, dann hat man natürlich eine lange Saison vor sich. Und wenn man jetzt aber so in die Saison startet, das sind viele Fehler passiert so. Wir haben zwar die Spiele gewonnen, aber es waren jetzt keine schönen Spiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir haben sie halt gewonnen und ich glaube, das hilft uns dann auch erstmal so mit dem Selbstbewusstsein und mit dem Zusammenwachsen und gleichzeitig müssen wir halt wirklich noch ein paar Sachen arbeiten. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir so in den nächsten Spielen und in den nächsten Monaten auf einem guten Weg sind, auch dann am Ende im Finale hoffentlich so zu spielen, dass wir halt auch nicht schlagbar sind, ja.
Und ein bisschen was vielleicht etwas Traurigeres, bist du ein wenig überrascht über die niedrigen Zuschauerzahlen?
Ich glaube tatsächlich nicht super überrascht. Also es soll jetzt auch nicht so negativ klingen, weil ich glaube, in Europa ist es auch nicht anders. Es gibt Spiele, wo viele Menschen kommen und es gibt Spiele, wo fast keine Menschen da sind. Und das ist einfach, ich glaube, im Frauenbasketball ganz oft einfach, es ist einfach so. Ich glaube, das muss man einfach hinnehmen. Ich hoffe natürlich, dass jetzt über die nächsten Wochen mehr Leute einfach kommen und bin aber auch sehr zuversichtlich, dass wenn wir dann ins Finale kommen und die Playoffs anfangen, dass einfach mehr Leute kommen. Also wenn ich mir die Zuschaueranzahl von den Spielen vom letzten Jahr angucke und von den Finalspielen, dann waren schon wirklich viele Leute da und die Stimmung war richtig gut. Und manchmal ist das einfach so, dass man sich das auch so ein bisschen erarbeiten muss, dass die Leute zu den Spielen kommen.
Ich weiß ja nicht, wie lange du hier planst, hier in Taiwan zu bleiben. Kannst du dir aber vorstellen, dass du dich an irgendwelchen Aktivitäten beteiligen kannst, ne, um den Frauenbasketball hier in Taiwan etwas bekannter oder populärer zu machen?
Da habe ich mir tatsächlich noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Also ich bin jetzt erst jetzt einen Monat hier und wir haben während des chinesischen Neujahrs, also in der Pause von Januar bis März, bin ich auch wieder in Deutschland, weil ich da mit der Nationalmannschaft spiele und muss auch relativ schnell nach der Saison wieder zurück nach Deutschland, weil wir die Europameisterschaft haben. Deswegen habe ich eigentlich leider gar nicht so viel Zeit, weil ich würde sehr, sehr, sehr gerne noch mehr Zeit hier verbringen und wirklich auch das Land kennenlernen auf eine andere Art und Weise. Natürlich lerne ich es jetzt gut schön kennen durch Basketball und meine Teammates sind richtig coole Menschen, die einfach sagen, ey, wir gehen jetzt zu dem Night Market oder wir machen jetzt das und wir gehen campen und wir unternehmen Sachen. Also wir haben schon viel zusammen gemacht und ich habe schon viel gesehen und gleichzeitig würde ich mir natürlich wünschen, auch nach der Saison, wenn man so ein bisschen nicht diesen Druck hat, auch zu performen, sich auch wirklich so die Zeit lassen kann, sich hundertprozentig auf ein Land oder auf die Kultur einlassen zu können. Genau, und ich glaube, das wird mir leider ein bisschen weggenommen, dadurch, dass ich halt mit der Nationalmannschaft dann weiterspielen muss.
Thema Nationalmannschaft kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber wollen wir noch ein bisschen darauf zu sprechen kommen, ja, Taiwan außerhalb des Basketballs, das hast du euch jetzt gerade schon erwähnt. Was für Eindrücke konntest du denn bisher so sammeln?
Ich liebe es hier. Also ich hatte, bevor ich hingekommen bin, ich war noch nie in Asien, ich hatte noch nie irgendeinen Berührungspunkt mit irgendeinem asiatischen Land und deswegen konnte ich es gar nicht einschätzen, wie es sein wird und ich war richtig nervös und natürlich hört man dann so Geschichten von Leuten, Marie, alle werden Fotos mit dir machen wollen, weil du so groß bist und weil du blond bist und meine Erfahrung ist gar nicht das, Also ich kann hier einfach durch die Straßen laufen und natürlich gucken mich Menschen an, weil ich einfach groß bin. Und das passiert mir aber auch genauso in Europa. Aber es ist jetzt nicht so, dass Leute auf mich zukommen und irgendwelche Bilder mit mir machen. Und das wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das vielleicht so ein Stereotype ist von Asien, den man irgendwie so dann einfach mitgegeben bekommt. Und der hat sich hier aber gar nicht bewahrheitet für mich. Also ich fühle mich super wohl. Alle Menschen sind super freundlich. Also selbst, also ich spreche ja wirklich gar kein Chinesisch und alle versuchen mit einem zu reden, egal wie, ob es dann mit Händen, Füßen oder Google Translate ist. Und das Essen gefällt mir richtig gut. Mhm. Ja, ich bin ein richtiger Fan von dem Essen. Wir haben ja unsere Köchin hier, Ai, und die kocht jeden Mittag für uns und ich bin richtig zufrieden. Das hat mir am Anfang ein bisschen Sorge gemacht, einfach zu denken, okay, ich bin so voll angewiesen auf jemanden, der für mich kocht. Vor allem als Athlet ist man ja auch sehr angewiesen darauf, eine bestimmte Art und Weise zu essen, gesund zu essen. Und man hat so seine Routinen, seine Wohlfühl-Mahlzeiten, würde ich mal sagen. Und also ich habe gar kein Problem und mir tut das voll gut.
Gibt es denn da dann bestimmte Essen, wo ihr als Sportler dann hier, oder wo du denkst, okay, das ist jetzt speziell für uns Sportler gemacht, und ist das eventuell anders als in USA oder in Spanien?
Ich glaube einfach, die Esskultur hier ist einfach anders, weil es halt viel mehr Kohl und Suppen und anderes Gemüse einfach. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ich in Spanien esse, dann ist halt viel Paprika, viel Zucchini, Aubergine, und hier ist es halt ganz oft einfach anderes Gemüse, worauf man sich vielleicht so ein bisschen einstellen muss. Aber ansonsten ist ja das Prinzip das gleiche. Also man möchte viel Protein haben auf irgendeine Art und Weise, und ich glaube, das können Taiwanesen ganz gut. Genug Fleisch gibt's immer. Und dann Gemüse, und für mich ist halt eigentlich ganz gut, dass halt viel Reis gegessen wird, weil ich esse zum Beispiel kein Gluten und da fallen die Nudeln halt eh weg, aber weil hier eh nicht so viel Nudeln gegessen wird, tut mir das eigentlich ganz gut.
Und du konntest sogar eine wichtige Tradition erleben, habe ich gehört, und zwar euer Team hat kürzlich an der UEA, also das ist die Jahresendfeier, kann man das, glaube ich, auf Deutsch übersetzen, hat die durchgeführt. Und ja, was war dein Eindruck von der Feier? Also das ist eine ganz wichtige Feier, das macht also jede Firma, jede Organisation am Ende des Jahres.
Ja, ich, also in manchen Momenten habe ich mir gedacht, wo bin ich hier? Einfach nur, weil man es wirklich nicht gewohnt ist, dieses jemanden so zu empfangen. Also als wir unsere Chefin empfangen haben, waren halt alle in diesem Raum, standen und haben halt so einen Tunnel gemacht, und man hatte so Licht an der Hand und so Rasseln, und als sie dann reingekommen ist, haben halt alle voll gejubelt, und das würde man in Europa einfach nicht machen, auf diesem Level. Und deswegen war ich auch erstmal so, okay, crazy, ich habe einfach mitgemacht, und es macht ja auch natürlich auch einfach Spaß dann in dem Moment. Und dann haben wir vor diesem Abend haben wir so ein Schreiben bekommen, wo die wichtigsten Punkte drauf standen. Und da stand dann halt auch, wenn die Chefin mit einem trinken möchte, die trinkt gerne Whisky, dann hat man halt mit ihr anzustoßen. Und wenn man keinen Whisky trinken möchte, dann trinkt man halt diesen Tee. Und in meinem Kopf war es halt, okay, wir haben Freitag ein Spiel gehabt, Freitagabend ist die Feier, aber Samstag spielen wir um 13 Uhr. Ich war halt so, ja, okay, ich werde auf jeden Fall den Tee trinken. Und als sie mich dann kennengelernt hat, dann war sie direkt so, nee, du trinkst den Whisky. Und ich war so, uff. Und man traut sich in dem Moment ja gar nicht. Ich wusste dann auch nicht, kann ich jetzt Nein sagen? Kann ich jetzt sagen, ich möchte das nicht? Weil auf dem Zettel stand halt auch, man sagt auch nicht, dass man nicht trinken möchte. Und genau, also ich finde so kulturell einfach, habe ich mich so ein bisschen verunsichert gefühlt in dem Sinne, weil ich niemandem vor den Kopf stoßen wollte. Ich habe es dann einfach gemacht und es war auch gar nicht, also es war natürlich dann auch okay und hat die Stimmung natürlich auch so ein bisschen aufgelockert, auch für mich, weil ich dann ein bisschen entspannter. Genau, und es gab halt voll viele Performances, also dass Karaoke so groß hier ist zum Beispiel, war mir gar nicht so bewusst, und ich habe auch irgendwann mein Team angeguckt und gesagt, warum singen denn alle Karaoke auf der Bühne, und dann singen auch alle richtig gut. Also es ist noch nicht mal so, dass es so schlechte Karaoke ist, sondern es ist halt, unsere Chefin stand da und hat einfach drei Lieder hintereinander gesungen und ist halt komplett, es war richtig gut, als hätte sie noch nie was anderes gemacht, so.
Soweit der zweite Teil meines Gespräches mit der Basketball-Nationalspielerin Marie Gülich. Den dritten und letzten Teil hören Sie in der kommenden Woche, wenn es unter anderem auch um die Basketball-Europameisterschaft der Damen 2025 in Deutschland geht. Und damit verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 23. Januar 2025. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Programmbeiträge und Links zu unserer Facebook-Seite, unserem Instagram- und X-Konto und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.